geht los, sage ich, und ich sehe mich selber gar nicht. Das ist natürlich sehr gut. Webcam.
Dann mache ich einfach mal.
Fang du einfach mal an.
Herzlich willkommen zu unserem Morning Matters. Heute
das ist ja super strange.
16. Mai 2021. Keinen Vorspann heute, genau. Und Patrick kämpft gerade mit seiner Technik. Denn wir wissen ja alle, Streaming ist nur richtig echt und real, wenn es mit technischen Fehlern
genau auftritt. Wir arbeiten immer daran, irgendeinen kleinen technischen Fehler am Anfang einzubauen.
Das ist oftmals das größte Problem, ne? Also wie viele Brainstorming-Sitzungen haben wir schon gemacht, damit wir nicht immer dieselben technischen Fehler einbauen, ne? Also ja. Patrick kann mich nicht hören, Daniels Kamera funktioniert nicht. Das ist ja alles schon da gewesen. Aber wie kriegen wir das immer auf ein neues Level? Und das ist echt schwierig. Ja. Insofern bin ich immer ganz dankbar, dass wir dann doch ganz kurz vor dem eigentlichen Aufnahmetermin noch eine gute Idee hatten, wie wir ein neues technisches Problem einbauen können.
Ich finde auch interessant, dass in letzter Zeit sich immer irgendwas in meinen Brillengläsern spiegelt und ich das im Winter in der dunklen Jahreszeit nicht hatte. Also es ist, naja.
Es könnte daran liegen, dass es die dunkle Jahreszeit ist.
Ja, vielleicht. Ja. Ja. Vielleicht muss ich hier noch mehr verdunkeln. Aber ich glaube auch, das hilft nicht. Naja.
Verdunklungstaktik, ja.
Ja, hallo Daniel. Gut. Wir haben gerade schon im Vorgespräch gesagt, wir haben, glaube ich, ist mir so durch den Kopf gegangen, ich glaube, wir hatten dieses Jahr noch keine so lange Phase, wo wir den Morning Matters hintereinander hatten, weil wir häufig irgendwie irgendwelche Sondertalks dazwischen hatten, wo ja, wir irgendwie thematisch was hatten, was vorgestellt haben. Und das ist nicht ganz so einfach, muss man so sagen. Ich meine, wir kommen immer gut ins Schwafeln, da haben wir keine Probleme mit. aber es ist so, was vorbereitet zu haben, ist nie ganz einfach, weil so viel passiert nicht in einer Woche, wenn gleichzeitig noch eine Pandemie läuft.
Ja, es ist relativ wenig los, muss man einfach so sehen. Und man macht ja dann auch nicht so viel, ne? Also wir können natürlich irgendwie jede Woche erzählen, was wir irgendwie gearbeitet haben und so, aber so spannend ist das nicht und so viel Variante gibt es dann eben nicht, ne? Dann kannst du sagen, na gut, ich bin jetzt hier bei, weiß ich nicht, dem Schatten des Dämonen fürs Abenteuer jetzt in Abenteuer 4 mit den Korrekturen, ja. Und letzte Woche war ich in Abenteuer 3 mit den Korrekturen und dann, ja gut.
Ja, und die Bestellzahlen der letzten Woche sind, nein, da ja, müssen wir genau, jetzt schon wieder aufpassen. So.
Ja, so aufregend ist das dann alles nicht. Insofern gucken wir einfach mal, aber ab und an macht man da doch nochmal irgendwie was. Und ich habe zum Beispiel gestern war es sogar, habe ich mich ein bisschen mit der Switch wieder beschäftigt. Okay. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht, was ganz schön ist. Und da sind erstmal zwei Aspekte sind mir aufgefallen. Aspekt 1 ist, ich habe rausgefunden, wie ich das Ding jetzt ausschalten kann, weil die Switch immer im Standby-Modus war. Mhm. Da musst du nämlich länger auf den Aus-Knopf drücken. Und dann, dann kommt so ein Menü und dann kannst du das Ding ausschalten. Das war mir nicht bewusst. Ich habe mich, ne, immer wenn ich abends irgendwie den Fernseher ausmache und dann irgendwie hier das bei dem Mehrfachstecker den Schalter drücke, damit da kein Strom mehr durchgeht durch die Endgeräte.
Ja, das habe ich auch, aber dann geht der Akku ja auch leer, ne? Also genau, ich meine, der geht auch aber ausgeschaltet ein bisschen leer wahrscheinlich, aber natürlich stimmt. Hm?
Genau, und dann habe ich immer das dunkle Wohnzimmer verlassen und stellte aber fest, dass ein geisterhaftes Leuchten im Hintergrund noch irgendwie waberte. Das war meistens die Switch, die in den kurz in den Menümodus wechselte und wahrscheinlich darum bat, gespielt zu werden. Mhm. Aber die Zeit hatte ich nicht. Naja, das ist das Erste. Das Zweite ist, ich habe Zelda gespielt, immer noch Breath of the Wild und ich bin sehr, sehr langsam und ich wusste auch überhaupt nicht mehr, was ich getan habe. Ja, also du kommst, ich habe das letzte Mal gespielt, das musste irgendwie der 1.1. gewesen sein, 19.15 Uhr oder irgendwie sowas war das, glaube ich. Und ich schalte das an, guck mich um, erstmal Steuerung, weiß ich nicht mehr genau, wie das funktionierte. Sofort erstmal irgendwie die Waffe weggeschmissen, anstatt zugeschlagen und so, ja, wie das dann so ist. Und dann guckte ich mir das Ganze an und wusste überhaupt nicht mehr, wo ich hin muss, ja. Also habe ich Folgendes gemacht. Ich bin einfach in so einen Schrein gegangen, habe mich irgendwo hin teleportiert und war in einer ganz neuen Region und bin dann da einfach losgelaufen. Und das Faszinierende ist, das funktioniert ja sofort, ne? Also das ist ja das Tolle an dem Spiel. Du hast einfach überall was zu tun. Sofort irgendwie drei neue Quests gekriegt, wo ich nicht wusste, was ich machen sollte. erstmal wieder mein Pferd organisiert, damit ich durch die Gegend reiten kann und so. Wahnsinnig faszinierend. Ist ja ein unglaublich tolles Spieldesign und das ist echt sehr unterhaltsam. Und ich muss ja immer noch 3 Titanen besiegen. Das heißt also, ich habe noch einiges zu tun.
Bist du schon weiter als ich? Ich habe noch nicht mal den ersten besiegt. Weil ich mich irgendwie, aber wahrscheinlich ist das ist so ein bisschen wie bei vielen Aufgaben, die man so vor der Brust hat. Man denkt, die sind so riesig, also muss man sich darauf vorbereiten. Hängt dann mehr Zeit in der Vorbereitung und Angst vor der Vorbereitung. Und wenn man dann hingeht, merkt man, muss man gar nicht so riesig. Weil ich muss da irgendwie diese komischen, ich weiß gar nicht, wie die noch heißen, diese Halb-Pferd, halb, also sind ja keine Zyklopen.
Leunen.
Genau.
Die habe ich auch zufällig getroffen auf meinem Weg gestern und bin rasch wieder davongelaufen, als ich sie gesehen habe, ja.
Da, angeblich muss man einen bekämpfen, wenn man da hingeht. Also habe ich mir einen gesucht, da habe ich jetzt kurz vorher gespeichert, um meine Kampffähigkeiten zu trainieren. Und habe dann gemerkt, irgendwie dieses Blocken ist nicht ganz so gut wie das Ausweichen. Obwohl immer gesagt wird, block doch mal, das klappt beim. Vielleicht klappt es bei mir auch einfach nicht, weil ich da auch nicht gerade der Geschickteste bei sowas bin. Das merkt man auch an Super Mario Spielen, dass das nicht immer so gut klappt. Ja, vielleicht muss ich da auch nochmal. Ich hab die letzten Tage aber auch Switch geguckt und gespielt. Und zwar, wie heißt denn das noch, dieses Anwaltsspiel? Nein, das ist eine Riesenreihe bei Nintendo.
Ein Anwaltsspiel.
Ja. Okay. Wo du so sehr, eigentlich sehr simpel irgendwie Rätsel und dann rausfinden musst, wo haben die Leute gelogen im Gerichtsstand und so.
Ach. Okay, ich dachte jetzt so, ja, und wir müssen jetzt endlich diesen Vertragsabschluss durchkriegen.
Nee, es geht um Strafrecht. Wir haben hier
schon Echtzeit, um diese 800 Seiten
Vertrags. Gerade bin ich dabei, dass der Stil-Samurai angeblich seinen Gegner auf dem Filmset ermordet hat. Okay. Da muss ich ihn verteidigen, weil er hat das natürlich nicht getan. Naja, gut. Also
im Grunde Madlock als Videospiel.
Ja, es sind so kleine Episoden dann immer und dann spielst du so ein bisschen voran. Und ich hatte irgendwie zufällig mal Zeit, oder ich habe mir die Zeit mal genommen. Ich habe den Feiertag mal wirklich als Feiertag genutzt. Ich glaube, ich habe da wirklich mal frei gemacht, was sehr bewusst. Ist auch
nicht schlecht. Im Chat lese ich Objection.
Ich vermute,
so heißt das Spiel.
Nein.
Es ist kein Einspruch.
Aber das wird ja immer geschrieben, wenn der Einspruch. So, das ist so ein Soundeffekt dann dabei. Ja.
Okay.
Aber ich will jetzt aber auch nicht rumgoogeln. Das ist mir jetzt zu, dafür ist es zu banal.
Na gut.
Ace Attorney, da haben wir es, genau.
Ah, okay. Ace Attorney, alles klar. Genau. Okay, ich habe auch noch was anderes gemacht. Nochmal Zelda. Ja, vor Monaten haben wir ja hier 3 Spiele bei Mediamarkt gekauft, Patrick. Falls ich
hast du die schon ausgepackt?
Ich habe jetzt eins ausgepackt, ja. Okay, ich habe tatsächlich eins ausgepackt. Und zwar habe ich ausgepackt, ich zeig's mal kurz, weil ich es hier noch zufällig liegen hatte, Zelda Link's Awakening. Ja, das ist ein Remake von dem alten Gameboy-Spiel. So, und es ist wirklich toll, ne? Also, wenn du das anschaltest und so, und dann hat das eine ganz besondere Grafik, wie so, nicht so Knetfiguren, aber geht so in so eine Richtung. Mhm. Ja? Ist eine ganz, ganz tolle Grafik, tolles Remake.
Kannst ja die Rückseite mal zeigen, wenn man das sieht. Kannst du die Rückseite mal zeigen? Sieht man das nicht?
Mal gucken, ob man die
Rückseite. Ich weiß nicht, ob das so scharf gestellt wird. Na, ich könnte nochmal gucken, ob ich dich hier irgendwie zweiter.
Ja, das ist ganz so spannend. Die.
Naja.
Also die Grafik ist wirklich sehr knuddelig, also ist wirklich schön gemacht und es ist auch ein sehr gutes Spiel, ja. Und das Coole ist ja, weil ich bin ja jemand, der wenig wegschmeißt, ja. Vielleicht ist das dem einen oder anderen schon aufgefallen.
Du hast den Gameboy gemacht und nebenbei das gleiche Spiel.
Ich habe natürlich noch den Spieleberater.
Ach, oh Mann, okay, wow.
Ich habe den, ne?
Ja. Und funktioniert der noch?
Spieleberater mit Tipp-Ex-Flag von meiner Schwester aller Wahrscheinlichkeit nach.
Ah, okay.
Sowohl vorne auf dem Cover als auch hinten auf der Rückseite.
Ja, sowas.
Erster Punkt. Das Gameboy-Spiel kam 1993 raus und ich kann mich wirklich noch an alles erinnern. Ja, ich habe das Spiel angeschmissen, ich wusste sofort, okay, Schwert ist da, an der Stelle, dann gehst du zurück, jetzt erstmal die Yoshi-Puppe holen aus dem Kran-Spiel und so. Unglaublich. Also wirklich, wirklich faszinierend. Es gibt noch einen anderen interessanten Aspekt. Und zwar, das wollte ich einmal zeigen.
Aber packt dich das dann noch?
Ja, klar, das ist immer noch ein gutes Spiel. Klar. Also, das muss man einfach so sehen. Das ist ein gutes Spiel. Und das ist auch vom Design her ist das gut. Also,
wenn man so die Wege schon kennt und so, ist das dann noch eine.
Ja, das ist bei dem Ding ist das. Als ich das angeschaltet habe, war das wirklich so Zeitreise in die Gameboy-Kindheit, Vergangenheit, die jetzt bedeutend besser aussieht. Mhm. Das ist ganz schön. Was ganz cool ist an dem Spiel und auch an dem Dungeon-Design, ist, dass die einzelnen Paläste, also du musst ja dann, wie üblich bei Zelda, musst du dann irgendwie mehrere Gegenstände zusammensammeln. Diesmal sind es Musikinstrumente, um den Windfisch am Ende zu wecken. Und das Tolle ist, dass das Dungeon-Design so aussieht bei den Karten, dass man wirklich in den Karten was abgebildet hat. Also zum Beispiel, ich zeige mal ganz kurz die Djinn-Grotte, ja, haben wir dann hier zu sehen. Und diese Karte der Djinn-Grotte sieht eben aus wie eine Flasche. Ja, wenn man also die Karte aufmalen würde von diesem Dungeon Crawl, dann sieht das aus wie so eine Flasche. Und das kommt häufiger vor. Also wir haben dann einmal in dem Wurmpalast sieht das Ding aus wie so ein Wurm und bei dem Maskenlevel sieht das dann aus wie so eine Maske und ich glaube im linken Auge ist dann irgendwie der Hauptgegenstand oder der Endgegner oder sowas. Das ist schon ganz cool gemacht. Also es ist ein sehr, sehr schönes Design und macht Spaß. Und ich hatte gestern ganz kurz mit Andreas gesprochen, der noch nie einen Zelda-Teil gespielt hatte. Dann musste ich natürlich an Patrick denken, der auch noch nie so einen ganz klassischen Zelda-Teil gespielt hat. Breath of the Wild ist ja im Grunde ein Spiel, was ganz viele Konventionen gebrochen hat.
Ich hab's nie durch. Ich hab irgendwann mal mit, wie heißt der Teil, wo du dich so an die Wand drücken kannst, weil einer die Leute irgendwie in Bilder malt.
Ich glaube, Link Between Worlds ist
ja das. Genau. Das habe ich ein bisschen mal gespielt. Aber ich spiele sowas leider ja fast immer nur, wenn ich irgendwie unterwegs bin und mir dann meine Switch oder mein 3DS und was auch immer einpacke und dann denke, jetzt während der Zugfahrt, da kannst du mal ein bisschen spielen und zu Hause liegt das Ding dann wieder rum. Das ist für die Switch habe ich mir im Sommer in Hamburg, als ich 3 Tage da war, Civilization 6 gekauft für die Switch mit allem drum und dran. Also mit DLCs und bla, weil ich gedacht habe, ja, ist ja super, da kannst du ja auch so zwischendurch mal eine Runde spielen, ne? Ja.
Mach mal nicht.
Es ist seit Hamburg, ist das Spiel nicht nochmal angeschmissen worden. Also es ist leider bei mir dann so.
Ich träume jedenfalls von diesem Zelda-Videoprojekt hier. So ein Let's Play mit Leuten, die Zelda spielen, die noch nie richtig Zelda gespielt haben. Finde ich faszinierend. Und Andreas sagte schon, da er auch ohnehin wenig Computerspiele spielt, wäre er sehr schlecht da drin. Und ich hatte natürlich, der ist ja perfekt. Also das ist ja das perfekte Let's Play, wenn dann auch noch sozusagen der Skill-Level nicht hoch genug ist, ist das immer sehr unterhaltsam.
Ja, wobei der bei Zelda, glaube ich, die Kurve relativ, also zumindest bei den Spielen hatte ich bisher noch nie so das Problem, dass ich gedacht habe, da geht's eher um Rätsel und so, als um Skill sozusagen, den du bei Breath of the Wild ja schon so ein bisschen dir antrainieren musst vielleicht, weil es da eben knallharte Kämpfe gibt sozusagen. Ja. Und ich meine, von den Großen müssen wir ja, glaube ich, nie sprechen.
Ja, das sind schon ganz nette Projekte, die man so machen kann. Und ich finde Zelda auch nicht schwierig in dem Sinne. Also da gibt es weitaus schwierigere Sachen. Und das ist dann auch eigentlich spielfreundlich, weil du hast auch keine Zufallsbegegnung wie irgendwie bei Final Fantasy und sowas. Ist jedenfalls so ein Konzept, würde ich gerne mal irgendwie versuchen aufzugreifen. Ich weiß nur nicht genau, wie wir das technisch machen sollen und wie sinnvoll das so ist. Wir hatten ja auch noch Legend of Grimrock, hatten wir ja auch mal angefangen
zu
spielen. Also, fand ich eigentlich auch ganz witzig.
Ja, ich glaube, so manche Dinge funktionieren ganz gut auch entfernt. Ne? Also gerade so PC-Geschichten sind ja immer sehr, sehr simpel so zu machen. Bei Weil sowas, ich habe so ein Gerät, um quasi auch eine Switch quasi streamfähig zu machen.
Oh, okay.
Aber da muss man natürlich trotzdem gucken. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn, wenn man sich wieder irgendwie auch treffen kann und dann sitzt man zusammen auf dem Sofa oder so. Und zockt ja, mal einen Tag ist, Zelda oder
ist
so.
Es ist auf jeden Fall unterhaltsamer, wenn man das auf diese Art und Weise macht. Ja, das ist schon nicht schlecht, ja. Ja gut, also ich wollte das jetzt auch nicht zu intensiv besprechen, weil ich habe ohnehin den Eindruck, wir reden oft über dieselben Dinge, weil die sich dann eben so zyklisch wiederholen. Und ich habe ja schon häufiger über Zelda gesprochen und sowas. Insofern hake ich das jetzt einfach mal ab und würde einfach mal auf ein Problem des täglichen Lebens kommen.
Ich würde vielleicht, wenn wir noch in der Spielecke sind, ja, und vielleicht auch bei Retro-Geschichten. Ich habe es leider noch, ich wollte es heute Morgen spielen, aber ich habe dann zu lange geschlafen. Ich habe auch noch einen Brettspieltipp quasi. Ich habe bisher nur davon gehört. Vielleicht
Patrick hält eine große Schachtel empor.
Genau, Under Falling Skies. Okay. Ich kann es darum auch hier erzählen, weil wir werden es nicht bei den Brettspielbrüdern spielen können, weil es ein Solospiel ist. Und wenn ich dir die Rückseite zeige, erkennst du vielleicht, wenn wir in der Retro-Ecke sind, so den Klassiker der Computerspiele oder einen Klassiker der Computerspieler wieder.
Ich blicke auf ein Spielfeld, was ein sehr langes Rechteck ist. Und es erinnert mich als erstes ein bisschen an Mastermind, aber ich glaube, es ist Space Invaders, richtig?
Genau. Im Prinzip, es gibt oben das Mutterschiff, viele kleine Raumschiffe, die eben nach unten kommen und versuchen, der Erde Schaden zuzufügen. Und du hast unten, so wie ich die Regeln gelesen habe, legst du eben in jede dieser Spalten, wo die runterkommen können, Würfel hin. Dann werden bestimmte Aktionen hier unten ausgeführt und dann versuchst du, die möglichst davon abzuhalten, die abzuschießen, weil die auch nur an bestimmten Stellen hier oben abgeschossen
werden. Patrick deutet jetzt in den, ne, also in das, es gibt einen oberen Teil des Rechtecks und einen unteren Teil des Rechtecks und im oberen Teil sind die Monster und im unteren Teil sind die Aktionen, die du verteilen kannst mit den Würfeln. Das ist immer wichtig, weil Leute hören das ja manchmal hier als Audio-Beitrag und das ist halt immer unsere kleine Serviceleistung hier, was ich aber auch häufiger mal vergesse.
Genau, auf jeden Fall soll es sehr gut sein. Ich habe es, wie gesagt, selber noch nicht gespielt, aber nach dem, was es sich anhört, ist es so, als wenn man es mal eben so ein bisschen anspielen kann. Ja, okay. 20 bis 40 Minuten und es gibt einen Kampagnenmodus. Man spielt also theoretisch auch wirklich irgendwie eine Geschichte. Da kann ich noch weniger zu sagen, weil es ganz groß heißt, hier, guck dir das erst an, wenn es soweit ist und du fit genug bist, um eine Kampagne zu spielen. Aber
wenn du wirklich auch investieren kannst.
Aber es war sozusagen, die erste Auflage war ratzfatz ausverkauft und jetzt kam die zweite an.
Okay, interessant. Was alles für Zeug gibt. Ich, beim Brettspielmarkt bin ich einfach überhaupt nicht auf dem Laufenden da.
Ja, vor allen Dingen, es gibt ja inzwischen viele Spiele, die du auch solo spielen kannst. Also wo dann quasi simuliert wird, dass du einen Gegner hast. Hier ist es ja wirklich, das Spiel ist darauf ausgelegt, alleine gespielt zu werden. Also wahrscheinlich kannst du auch mit mehreren am Tisch sitzen und überlegen, aber im Prinzip spielst du das für dich. Und das ist, glaube ich, nochmal so ein bisschen neuerer, was dazu kam. Während diese Solo-Varianten meines Erachtens so ein bisschen komplexer wurden. Also wenn die Spiele 1 bis 4 haben, war es am Anfang so ein bisschen, ja, du kannst das auch so spielen. Und inzwischen gibt es da wirklich dann richtige KI-Systeme, die dahinter stecken und versuchen, dir das Leben schwer zu machen.
Es gibt, ich erinnere mich, das gab es früher häufiger mal in Diskussionen, so auf der Spielemesse hat man das auch mal mitbekommen, so im realen Leben, wo dann Leute gefragt haben, kann ich das auch alleine spielen?
Ja.
Das wurde dann für Leute immer wichtiger anscheinend. Und ich meine, bei der Unmenge an Brettspielen, die es so gibt und dem Problem, dass du natürlich immer Leute brauchst, um sowas zu spielen, ist natürlich so ab und an mal alleine sowas zu spielen eine Option, die durchaus funktioniert.
Ne? Ich finde es für mich sozusagen auch interessant, Solo zu spielen, um die Regeln zu lernen. Ich habe letztens dieses Anachrony, das hatte ich ja auch mal hier, das ist ja diese Riesenbox gewesen, die hätte ich wahrscheinlich in dieses Bild gar nicht reingekriegt. So ein Worker-Placement-Spiel, wo du in der Zukunft spielst und du kannst dir aber Dinge aus der Zukunft und aus der Zeit vorschicken. Also kannst du in Runde 2 Gold dir aus der Zukunft holen, musst es aber dann auch irgendwann zurückbringen, sonst gibt's Probleme. Um es mal sehr kurz zusammenzufassen. Also ein sehr interessanter Mechanismus, der da dabei ist. Aber es ist natürlich riesig, ne? Du hast 1000 Optionen und sich da einmal anzugucken, wie funktioniert das in der Praxis? Also nicht nur, wie funktionieren theoretisch die Regeln, das geht bei dem Spiel sogar relativ gut, sondern sich auch anzugucken, wie greift solche Dinge ineinander? Habe ich eigentlich schon ganz gerne mal so eine Solo-Partie gehabt, wenn es die Zeit hergibt. Das ist natürlich dann so das andere Problem, was dann dabei aufkommt. Aber das ist besser als früher, habe ich sowas dann gemacht und simuliert gegeneinander gespielt, was natürlich irgendwie Humbug ist, weil das funktioniert nur sehr begrenzt.
Ja, das glaube ich sofort. Und dann hat Patrick gegen Patrick gespielt.
Genau. Und du musst in jedem Moment auch wirklich so knallhart sein, dass du den anderen besiegen willst. Und das.
Ja, ist natürlich ein Problem, das stimmt, ja. Zurück zu meinem Alltagsproblem. Mhm. Ich habe vor einiger Zeit einen Tisch gekauft. Habe ich dir, glaube ich, gezeigt. Fürs Arbeitszimmer. Schön groß, ja. Großer Tisch und so. Und den Tisch habe ich noch nicht aufgebaut, weil ich habe nämlich ein Problem. Das ist ein Tisch mit so 4 Holztischbeinen, ja. Und offensichtlich hat derjenige, der mir den Tisch verkauft hat, das Ganze draußen gelagert. Und 3 dieser 4 Holztischbeine sind von der Feuchtigkeit aufgequollen.
Oh, scheiße.
Ich bin eher unglücklich darüber. Der Preis war in Ordnung, also ich habe nicht viel bezahlt, also keine 50 Euro. Trotzdem ärgere ich mich darüber. Ja. So, jetzt habe ich aber immer noch diese Tischplatte. Und die Tischplatte kann ich ja verwenden. Ich brauche nur 4 neue Tischbeine. Problematisch ist, dass zum einen es gar nicht so einfach ist, im Moment Tischbeine zu bekommen, weil du musst ja dafür in den Baumarkt oder in Ikea oder wo auch immer, ja. Problem 2 ist, die Tischplatte ist relativ dünn. Da muss ich mir noch was ausdenken und bin noch nicht ganz sicher, wie ich das Problem lösen werde. Nervt mich aber doch ziemlich. Ich habe gleichzeitig zu diesem Tisch einen Rollcontainer bekommen. Der lag damit rum und hier, ne, zum Aufbauen können Sie mitnehmen. Super.
So für unter den Tisch oder so mit.
Genau, so mit so 3 Schubladen drin und so Rollen und kannst
den so die Rollcontainer, die ich letzte Tage gesehen habe, waren größer darum.
Ja, okay, gut. Ja, nee, die so groß nicht. Nee, so groß nicht. Nee. Nicht die
Postdinger, genau.
Die Postdinger hat. Nee, sowas nicht. So, dachte ich auch, ja gut, okay, ne? Ich dachte, ärgerlich mit dem Tisch, aber hey, ich habe ja einen Rollcontainer. So. Pack den Rollcontainer aus, keine Anleitung drin. Ich finde auch keine Anleitung.
Ach, der ist noch zum Zusammenbauen, oder? Der ist
zum Zusammenbauen. Ich finde keine Anleitung im Internet. Gibt's nicht. Es ist ein Puzzlespiel, für das ich keine Nerven und keine Geduld habe. Das Ding liegt jetzt ausgepackt hier rum.
Ja, das kenne ich. Es ist schon nervig genug. Also, wahrscheinlich wird man es hinkriegen, ne? Du musst ja nur gucken, was sind die großen Teile, was ist das kleine oben. Also, versuchen, das rauszufinden und dann rauszufinden, was sind die einzelnen Schubladen, aber ich weiß schon, wie lange ich gebraucht habe, um mich aufzuraffen, um Sachen mit Anleitung endlich fertig zu machen und die dann hier viel zu lange rumstanden. Und wenn ich mir jetzt überlegen muss, ich hätte diesen Schritt sozusagen noch davor.
Das ist einfach nur lästig. Also das habe ich auch schon keine Lust mehr drauf. Aber am meisten ärgert mich das mit dem Tisch, weil es ist wirklich so ein. Also, der sieht wirklich gut aus, ist so ein, weiß ich, der ist auch im Original, hat der mal viel Geld gekostet und bringt einem nichts mehr, weil der ganze Unterbau ist natürlich, brauchst du nicht mehr, ich habe jetzt nur wirklich noch die Tischplatte, dann packe ich da 4 Beine drunter und das war's, ne?
Naja, ich meine, das gibt's ja zum Glück, solche Stuhlbeine, die auch vielleicht ganz in Ordnung aussehen.
Ja, ja.
Aber es ist trotzdem irgendwie nervig, wenn man ihn eigentlich komplett sich gewünscht hat.
Ja, Das ist, das sind, das muss man einfach so sehen, eBay Kleinanzeigen, ne? Manchmal hast du Glück, manchmal hast du Pech. Ich habe wahnsinnig tolle Regale bekommen für sehr wenig Geld. Fantastisch. Aber manchmal kaufst du eben auch einen Tisch und siehst du halt nicht. Die waren alle eingepackt in Plastik, die Dinger. Hast du natürlich nicht gesehen. Packst du dann aus zu Hause und denkst, warum riecht das hier ein bisschen muffig? Und warum ist dieser eine Fuß ein bisschen dicker als der andere? Muss das so? Nee, warte mal, das muss nicht so. Das ist einfach Schrott. Das ist sehr ärgerlich. Ich lese gerade hier im Chat 3D-Puzzle. Das hat sich mir nie erschlossen. Also ich muss gestehen, ich bin kein großer Puzzle-Fan. Und 3D-Puzzle haben sich für mich nie erschlossen. Auch wenn ich es interessant fand, irgendwie den Mond zusammen zu puzzeln, weil das eine Kugel war. Aber ansonsten...
Ich habe mal die Titanic zusammengepuzzelt als 3D-Puzzle.
Und, war gut?
Ich war ehrlich gesagt, ich weiß nur, dass die danach furchtbar instabil war.
Wie im richtigen Leben, Patrick.
Ja, ich glaube, ich habe die im Urlaub dann die letzten Teile zusammen gepuzzelt. Oder vielleicht habe ich die sogar im Urlaub gepuzzelt, als wir irgendwie mit Familie unterwegs waren. Mhm. Und zu Hause musstest du dann gucken, wie du hinkriegst, dass der Rumpf nicht eingedrückt ist und so.
Ja.
Mein 3D-Puzzle sind jetzt Inlays für Brettspiele.
Ich dachte, du sagst jetzt Lego sind jetzt deine 3D-Puzzle.
Ja, gut, das auch. Die sind etwas stabiler.
Ah, okay.
Das ist wahr. Ich hatte gerade, ich habe auch eine Kaufgeschichte. Kommt es ja manchmal so vor, dass man Aufträge auf der Arbeit bekommt, die nicht ganz so einfach sind, wie besorge ein Schalke-Trikot, aber es sollte nicht Gazprom draufstehen. So.
Und das ist in der Tat schwierig. Aber vielleicht müssen wir einmal ganz kurz, damit wir alle auf denselben Stand bringen, wann hat sich denn Gazprom eingekauft in Schalke?
Ich weiß es nicht ganz genau, aber es war noch in den Nullerjahren sozusagen. Mhm. Also irgendwie 8, 9, so in der Saison war es, glaube ich.
Okay.
Das macht ja sozusagen noch, weil mit Gazprom ein Schalke-Trikot zu bekommen, ist in Gelsenkirchen fast schwierig, es nicht zu bekommen, sage ich mal. Ne? Also gut, die Geschäfte haben jetzt zu, aber es gibt irgendwie einen Schalke-Fanshop um die Ecke und notfalls bestellst du es beim Verein und hättest sogar noch irgendwie ein zweites dazu gekriegt. Ist alles irgendwie machbar. Dann habe ich einen Shop gefunden im Internet, den ich jetzt nicht nenne, um nicht... womöglich da irgendwie, damit man mir auch sagt, ich mache ja Rachepläne und so. So, und dann bestellst du da und da steht 1 bis 2 Tage, du überweist, klar, Überweisung dauert dann vielleicht nochmal 1, 2 Tage länger. So, und dann kommt 2 Wochen später, kommt dann das Päckchen an und du guckst noch, kriege ich das irgendwie rechtzeitig jetzt noch weitergeleitet oder nicht, und hat dann, also inklusive Überlegung, zum Bahnhof zu fahren, um sich dort auf der Durchfahrt quasi die Übergabe zu machen, damit man sich Porto spart für eine schnelle Lieferung und so. Ja, dann hat das nicht geklappt und dann wollte ich das Paket fertig machen, pack's auf und dann steht da Gazprom drauf. Dann denkst du dir, ja, gut, dass man nicht übereilt jetzt quasi versucht hat, das noch, ne, zu übergeben und so. Ja gut, schreibst du hin und fragst, ja, was machen wir denn jetzt, ne? Also, kriegt ihr das irgendwie zeitnah umgetauscht oder machen das rückwirkend machen und so? Kam gar keine Antwort.
Okay.
Habe ich mir gedacht, ja gut, dann geben wir es zurück, ne? Wenn es jetzt sowieso nicht so schnell kommt, also Rückgabe eingeleitet oder gefragt, wie das funktioniert und gesagt, ich würde das jetzt einfach an euch zurückschicken und so. Ja, nö, gibt ja kein Widerrufsrecht, ist ja Privatverkauf und so.
Okay, was?
Ich so, erstmal, das ist ein gewerblicher Händler, ne?
Ja.
Es gibt in der Bestätigung, die ich habe, keinen Hinweis darauf, dass es ein Privatverkauf ist, ne? Es kann sein, dass es irgendwo auf der Artikelseite steht, also so begründen die das. Mhm. Die konnte ich aber auch nicht aufrufen. Und vor allen Dingen ist es völlig egal, weil du hast mir nicht das geliefert, was ich bestellt habe. Also, ne? Ja, aber die Qualität, die ist super. Das ist das beste T-Shirt, was du kriegen kannst. Da, wenn du das wäschst, kommt da überhaupt nichts drauf. Und außerdem, ihr Grünen, ihr meckert ja sowieso immer irgendwie rum. Ne? Also ich habe das bilderweise von einer Berufsadresse verschickt, statt von einer privaten. Ne? Ihr meckert sowieso an allen möglichen rum und überhaupt. Und dann habe ich nur wir können das jetzt klären. Ich gehe zur Verbraucherzentrale und ich habe nicht das bekommen, was ich haben wollte. Ganz einfache Geschichte. Ne? Ich wollte eins mit Victoria-Versicherung und habe Gazprom bekommen.
Hier super zeigt sich, dass Patrick das Anwaltsspiel gespielt hat auf der Switch.
Ja, genau. Wie gut, dass er nicht wegen Mordes dran war. Ich weiß, also er hat mir dann irgendwann geschickt, ja, schicken Sie es an den und den zurück. Das ist offensichtlich der Privatverkäufer gewesen. Mhm. Und der überweist Ihnen dann das Geld zurück. So, werde ich jetzt so machen. Ich werde dem auch nochmal was beilegen, dass mir es für diesen Privatverkäufer ja auch leid tut, wenn der wirklich quasi sein Trikot verkaufen konnte, aber unter falschen, also ich weiß nicht, wieso diese Firma ihm gesagt hat, hey, das können Sie da hinschicken, wenn das ein anderes T-Shirt einfach ist, was da verkauft worden ist.
Das klingt alles irgendwie ein bisschen merkwürdig.
Furchtbar dubiös, also, ja. Also ich meine, ich bin froh, dass ich nicht oft T-Shirts, Trikots kaufen muss oder so. Also da würde ich es nicht nochmal versuchen.
Mhm. Ja, also interessante Problematik. Ich glaube, so alte Fußball-Fan-Artikel sind wahrscheinlich auch so ein Sammlermarkt, oder?
Also ich habe jetzt nur kurz, also ich habe nicht viele Shops dazu gefunden. Bei eBay kriegst du natürlich immer irgendwie was, aber da musst du natürlich dann auch zum richtigen Moment. Und wir wollten es möglichst schnell haben. Also darum war so so naiv, wie ich bin und wie ich mich nicht auskenne mit Onlinehandel, wenn da steht 1 bis 2 Tage, dann sage ich mir, das ist gut, dann ist es in ein paar Tagen da. Ne? Dann hat er irgendwo ein Lager, da geht er rein, dann nimmt er sich das Trikot raus, packt das in einen Karton und schickt mir das zu. Naiv, wie ich bin, gehe ich davon aus, dass so ein Händler arbeitet. Und wenn da irgendwie ein Problem gibt, meldet er sich. So, sonst hätte ich bei eBay wahrscheinlich gesucht. Ne? Aber da dauert es in der Regel immer länger, weil es privat ist und so. Je nachdem, ich weiß gar nicht, ob das schon in Kraft ist, aber eBay ändert da ja auch die Zahlungsgeschichten und so. Ist da alles etwas schwieriger.
Es gibt ein interessantes Subthema, mit dem ich mich nie auseinandergesetzt habe.
Ich eigentlich auch nicht, aber ich wundere mich zum Beispiel, gerade hier wird im Chat gesagt, es gibt ein BVB-Trikot, was noch blau und weiß ist. Ich weiß nicht, ob das, also gab es das mal? Hatten die mal andere Farben?
Kann ich mir nicht vorstellen. Also. Und das Tolle ist, das könnte, weißt du was, ich habe keine Ahnung, das könnte komplett richtig sein.
Ich glaube, Schalke hatte auch mal andere Farben, also irgendwann, keine Ahnung.
Man weiß es halt nicht, also hier kann mir jeder, das ist wie mit einer Autoreparatur hier, ja, da ist ja hier der Kolbenkopf ist undicht, ja, alles klar, dann müssen sie den
offensichtlich reparieren. Ist so. Also ich meine, mit Fußball kenne ich mich eh nicht aus. Also von daher kann das hier mit den Trikotfarben alles sein. Auch als Gelsenkirchener weiß man da nicht mehr drüber. Also außer du wohnst vielleicht auf der Schalker Meile, die ja wirklich sozusagen der Brennpunkt von Schalke ist, wo das Abendlicht blau geschaltet ist und so. Um das da so ein bisschen aufzubauen.
Ich verstehe. Ja, gehört irgendwie mit dazu.
Wir haben auch die einzige Kirche, die einen Fußball in so einem Seitenfenster hat. Also da steht ein Fußballer, oder ich weiß gar nicht, ob ein Fußballer oder auf jeden Fall hat er einen Fußballer am Fuß, die Person.
Okay. Ich kann mich gut erinnern, da war bei einer von Jesus Kumpeln, der hat doch immer ein bisschen gekickt.
Genau, so ist das. Ja, Schalke ist die Religion. Das ist, also ich glaube, das ist in vielen Städten so. Aber ich meine, hier
nur,
kommt so.
Ich glaube, nur mit erfolgreichen, also oder sagen wir mal bekannten Fußball.
Ach, das weiß ich gar nicht so. Ich glaube, hier kommt sozusagen vielleicht noch dazu, aber das weiß ich nicht. Das ist, das klingt jetzt furchtbar traurig, aber ich glaube, es ist trotzdem so, dass das für viele eben so ein ganz zentrales, also das einzig Schöne klingt jetzt so furchtbar depressiv, so wollte ich es nicht ausdrücken. Aber ich glaube, wenn du so sozusagen, wenn das die stärksten sozialen Kontakte sind, weil eben Arbeitslosigkeit und so sich noch niederschlägt, dann ist, glaube ich, so ein Fußballverein, der hat dann nochmal eine ganz andere soziale Bedeutung. Und gerade wenn ich Schalker Meile, ist jetzt nicht unbedingt der Bereich der Stadt, wo du hinziehst, wenn du viel Geld hast. Also.
Glaube ich gern, ja.
Weil das wirklich die Meile an der Hauptstraße ist und
War das das, war das die Straße, wo das gelbe Haus stand, was dann,
ja. Was dann ein paar Farbkleckse abgekriegt hat, was ich auch irgendwie, nicht, also das sind so Dinge, die kann ich als Nicht-Fußball-Fan eben nicht nachvollziehen, ne? Da wird ein Haus neu renoviert und angestrichen und, ist dann unten dunkelgrau, glaube ich, geblieben und oben eben gelb und das war dann zu viel. Gab es dann riesige Diskussionen und dann haben Leute da was reingeschmissen.
Worüber Leute so diskutieren können und worüber sich Leute so erregen können, finde ich faszinierend. Also gerade sowas finde ich banal. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Da würde ich nicht mal vor die Tür gehen für sowas. Also da würde ich nicht mal, also überlegen.
Ich finde ja auch diese, ich meine, das ist ja, es gibt ja diese Rivalität zwischen Schalke und Dortmund, wird ja auch in der Werbung benutzt, ne? Also wir gehen in alle Kirchen außer Gelsen oder irgendwie hier in Gelsenkirchen leckt ein Kind an einem Lolli, der schwarz-gelb ist und verzieht dabei das Gesicht. So, das finde ich witzig, weil das sozusagen miteinander mit dieser Rivalität spielend ist, ne? Es darf nur ein gewisses Niveau nicht untersteigen sozusagen, ne? Und ich glaube, bei den meisten klappt das auch ganz gut, dann eben anzuerkennen, wenn es so ist, aber es ist eben dann so die Rivalität, die dann so ein bisschen mitschwingt und die dann auch die Popkultur, wenn man so will, hier mit erreicht, auf sehr lokaler Ebene.
Ich sag mal, wenn zwei Leute Ahnung von Fußball haben, ne, dann sind wir das.
Genau, wir könnten eigentlich auch ab der nächsten Saison reden wir über den letzten Spieltag.
Ich wollte gerade vorschlagen, lass doch einfach mal so eine Fußball-Ecke hier ein.
Boah, da müsste ich mir ja mal angucken, wie die Leute gespielt haben. Also ich weiß noch nicht mal, wie Schalke. Also langweilig. Ich glaube, gestern hat Schalke gewonnen oder so, weil ich. Aber das war, also ich weiß es noch nicht mal.
Gewonnen oder so.
Weil ich weiß nur, dass es bei Twitter jemanden gab, der wollte, wenn die gewinnen, irgendwie für jeden Like unter diesem Tweet 50 Cent ans Tierheim spenden. Und das ging, glaube ich, am Ende etwas in die Hose, weil es dann waren es ein paar hundert Euro faktisch. Dann gab es aber auch welche, die gesagt haben, sie machen da auch mit und so. Es ist aber eine größere Aktion dann draus geworden. Aber auch nur wegen Twitter weiß ich quasi, wie das ausgeht. Also
wir haben jemanden im Chat, der Roland, der weiß, es war der erste Sieg seit langem. Ja, dann ist ja jetzt Weg heraus aus der zweiten Liga, ne? Das
fängt erst nächstes Jahr an. Also so viel weiß ich dann auch schon noch. Dass sie erst nächstes Jahr in der zweiten Liga anfangen.
Wir sollten dieses Thema verlassen, Patrick. Da blamieren wir uns hier
nur. Ja,
gehen wir lieber zu Themen, von denen wir richtig Ahnung haben.
Jetzt bin ich sehr gespannt. Über den Nahostkonflikt wolltest du ja nicht reden.
Über was wollte ich nicht reden?
Über den Nahostkonflikt.
Nee, den lasse ich den Kollegen im Presseclub.
Ja, genau, die reden da gleich drüber.
Den Nahostkonflikt, da kann ich auch nicht viel drüber zu sagen, weil der jetzt so kompliziert ist.
Ja, es ist, wo sozusagen Gelsenkirchen ja dann doch auftauchte, waren dann diese scheiß Juden-Demo, die es dann da gab.
Dann eher unangenehm,
ja. Ja, ja, wir haben, also gab ja dann am Freitag eine erste Solidaritätskundgebung und heute Nachmittag gibt es eine Gegendemo, weil offensichtlich die Leute wieder hierher kommen. Und ich meine, man kann über diesen Konflikt, wie gesagt, denken, was man will, aber es hat eben mit den Leuten hier in Deutschland nichts zu tun.
Das habe ich auch noch nie verstanden. Es ist, warum man dann hier dann anschließend vor der Synagoge demonstrieren muss. Also demonstrieren kann man das ja auch nicht nennen.
Skandieren und
das war schon sehr unangenehm insgesamt, ja.
Ja. Also geht vor die israelischen Botschaften. Ich meine, da gibt es gab's in Berlin ja gestern auch sehr gruselige Bilder am Ende. Aber gut, ich glaube, den Nahostkonflikt hier jetzt, da würden wir auch niemandem einen Gefallen tun, das jetzt in der Tiefe zu diskutieren. Ich glaube, wir haben da unsere Meinungen zu, aber
Ich habe erst vor kurzem noch Unmengen an Skripte zum Thema Außenpolitik entdeckt. wo damals schon an der Uni man sehr lange Seminare haben konnte, plus anschließend, wenn man rausgegangen ist, dann anschließend noch auf dem Gang irgendwie noch gesprochen hat.
Weil dieser Konflikt, da hat sich ja nicht viel getan. Also,
ja, das ist das Problem, ja.
Irgendwie ist es so ein bisschen das Gefühl, man versucht mit den gleichen Mitteln ein anderes Ergebnis rauszukriegen. Und das seit 50, 60, 70 Jahren.
Ich habe aber jetzt noch mal was, mit dem wir uns auskennen. Oh. Zumindest teilweise. Aus dem Chat die Frage, wie war denn der Versand des Purpurplaneten? Und da können wir erstmal anfangen mit, das Verpacken lief eigentlich ganz gut.
Ja, und schneller als gedacht. Ne? Ja. Also, nachdem letzte Woche dann das letzte Heft ankam, hatten meine Mutter und Kevin irgendwie schon freitags angefangen und wir haben dann sind dann mit eingestiegen. Und haben da, ich glaube, am guten Vormittag haben wir den Kram quasi in die Kartons gepackt gekriegt. Das läuft, also diese Verpackungsaktionen selber laufen immer besser, ist so mein Gefühl. Und dann kam das, was wir letzte Woche ja schon befürchtet hatten, ehrlich gesagt.
Das alte Problem, ja. Die Post hat ja verschiedene Formen der Container oder Wagen, auf denen man Sachen unterbringen kann. Es gibt einmal so kleine Wagen, da passen 4 Postkisten nebeneinander und die kann man relativ hoch stapeln. Also ich glaube, quasi so 7 Postkisten, große Postkisten kannst du da drauf stapeln. Das ist schon mal ganz viel. Und das ist so für die normale Briefpost. Und dann gibt es natürlich noch in dem Bereich der Paketdienstleistung gibt es noch diese großen Wagen, ja. Und die sind wirklich sehr groß. Die sind so groß, dass du von den großen Postkisten kannst du, glaube ich, 3 hintereinander stellen und dann.
Ich weiß nicht, ob Leute was mit Postkisten.
Ja, also.
Also sind 1,20 mal 1 Meter. Ich habe das letztens mal nachgeguckt, weil wir wissen wollten, ob wir die in dem neuen Büro, wenn wir es gekriegt hätten, durch die Tür gekriegt hätten wir nicht durch die Tür gekriegt, aber dann hätten wir uns da schon noch was einfallen lassen.
Ja, wie gesagt, man kann auch diese kleinen Wagen
kommen. Also das geht schon, ja. Das ist so die Größe, die man dann da stehen hat, genau.
Ja. Aber gut, jedenfalls, davon hatten wir insgesamt, glaube ich, 4 Stück, ne? 2 für Ironshorn und 2 für den Popo-Planeten.
Genau.
Und dann ist das ja so, dass wir das ja nicht, wir haben, wie du ja schon sagtest, ne, also das Büro, was wir gerne gehabt hätten, haben wir nicht bekommen. Und wir sind ja auch nach wie vor immer noch dann sozusagen bei deiner Arbeitsstelle und können da das grüne Büro sozusagen benutzen für so Packaktionen, ne, einfach weil da auch viel Platz ist. Jetzt ist das aber so, dass es ja nicht unser Büro ist und eigentlich ist ja immer das Ziel, ne? Wir kriegen dann irgendwie so in der Woche, weiß nicht, donnerstags, freitags werden diese leeren Container geliefert und montags werden die abgeholt, ne? Damit dann, wenn normaler Betrieb ist, nicht 4 Container da rumstehen, wenn normaler eben Arbeitsbetrieb da ist, ja? Die sind ja groß und ist ja auch irgendwie, sieht das nicht so toll aus, in so einer Paketzentrale seine Sitzung durchzuführen. Leider ist dann die Abholung ein Problem. Also, ich meine, die Transportunternehmen haben schon viel zu tun im Moment, ne? Das ist alles nicht so gut. Aber es ist natürlich schon immer etwas schwierig, wenn man dann jeden Tag irgendwie da sein muss, weil irgendjemand muss ja auch dem Postmann die Tür aufmachen, damit der an diese Pakete kommt, ne?
Genau. Also ich muss sagen, die letzten 2-3 Male lief es davor eigentlich ganz gut. Also Ironshorn war sofort am Montag dann auch jemand da, wie wir es beantragt haben. Man muss das eben früh genug einreichen auf so ein Formular. Das haben wir früher schon immer gemacht, da hat es dann nicht funktioniert. Dann habe ich irgendwann mal einen längeren Brief auch sozusagen an unsere Vertrieb oder E-Mail an unsere Vertriebsabteilung geschickt und gesagt, was sollen wir denn noch machen? Also ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Ich beschwere mich dann und dann kommt 2 Tage später jemand. Und sowas jetzt am Ende ja auch. Und und dann hat es irgendwie ein paar Mal ganz gut geklappt. Und dann gab es jetzt eben diese Geschichte. Ich gehe davon aus, dass es damit zusammenhängt. Ne? Der war Freitag da, hat dann den Eintrag zurückgebracht, da stand drauf, nicht abgeholt. Dann wurde aus irgendeinem Grund dieser Auftrag hier vor Ort wahrscheinlich irgendwie in Ablage P gelegt. oder abgeheftet oder was auch immer und war Montag nicht mehr da im System, aber auch noch nicht abgearbeitet sozusagen. Und dass das nicht, aber dass dann nicht sofort am nächsten Tag irgendwie reagiert wurde, ist dann nervig. Und man sogar die Info bekommt, da kommt jemand bis 17 Uhr. Also ich hatte dann Montag natürlich sofort mich beschwert. Dann hieß es ja, wir melden uns, sobald wir was von der lokalen Ebene hören. Und dann habe ich am nächsten Morgen die E-Mail gekriegt, ja, bis 17 Uhr kommt jemand. Und wir hatten irgendwie ein Paket, wollte ich auf jeden Fall an dem Tag noch loswerden. Das habe ich meiner Mutter dann sogar in die Hand gedrückt, damit ich bis 17 Uhr da sitzen konnte. Und habe dann natürlich blöd da gesessen, um dann nochmal mich zu beschweren. Und dann am Mittwochmorgen habe ich dann, ich glaube, 3 E-Mails nochmal hinterhergeschickt. Ne? Also so nach dem Motto, schönen guten Morgen, ich wollte nur daran erinnern, die stehen hier noch. Dann hat irgendjemand die erste Antwort geschickt, dann halte ich mich natürlich nicht zurück, nochmal die ganze Geschichte zu erzählen. Und dann bin ich irgendwann, ich bin zweimal dann angerufen worden mit Termin und dann beim zweiten Mal sagten sie, ja, die finden das ja in der lokalen Stelle nicht so gut, wenn da immer so Nachfragen kommen und so, wenn das nervt die ja dann auch. Ich sage, was soll ich denn machen? Also Nerven ist offensichtlich das Einzige, was funktioniert. Ne?
Wir möchten jetzt aber, also, ja, können Sie denn nicht mal ein bisschen ruhiger sein da hier mit Ihren Problemen? Also auch ein bisschen lästig für uns, also denken Sie auch mal an uns.
Ja, und das ist das, was mich schon immer genervt hat, ist, dass sozusagen keine, wenn die haben ja meine Telefonnummer vor Ort auch, weil die steht auf diesem Formular drauf. Wenn die merken, oh mein Gott, wir kriegen das heute nicht untergebracht oder da ist was schiefgelaufen und die rufen mich Dienstagmorgen an um 9 und sagen, hören Sie, das ist jetzt gestern blöd gelaufen, ich kriege das heute auch nicht mehr untergebracht, aber wir sind morgen da. Da wäre ich immer noch verärgert gewesen, weil aus Montag Mittwoch geworden wäre, aber es wäre irgendeine Form von Kommunikation gewesen und ich hätte was gewusst. Ne? Aber, und
du sitzt nicht irgendwie 8 Stunden auf Abruf, damit jemand
da ist. Und das ist das, was mich am Mittwoch so, du sitzt ja dann auch nicht da und denkst, okay, heute kommen die. Sondern ich saß den ganzen Tag wie auf heißen Kohlen und konnte mich irgendwie manchmal auch gar nicht auf so die Dinge konzentrieren, die du dann mitnehmen kannst. Ich kann ja nicht alles da machen. Ich schleppe ja nicht die Buchhaltung mit dahin oder so.
Ja, ja, klar.
Sondern mache dann Bestellungen und solche Geschichten noch fertig. Da war zum Glück noch ein bisschen was zu tun, sodass ich mich dann nicht gelangweilt habe. Aber trotzdem denkst du ständig, kommt da jetzt irgendwie was?
Genau, und dann ich werde dann bei so Sachen, werde ich dann paranoid, ne? Also ich kenne das bei so wichtigen Paketen, die irgendwie kommen. Und dann denkst du so, ja, okay, lieber mal hier, ne, den Film nicht ganz so laut machen, hier, ne, Podcast irgendwie leiser hören.
Nochmal an der Tür klingeln, ob die Tür
nochmal gucken, ob die, genau, ne, Fenster aufmachen, mal gucken, ob da irgendjemand war, ne, und dann, ja, weil du wirst ja bescheuert, du, ne, ah, oh, das ist schlimm.
Ich meine, die skurrile Situation war, dann habe ich einen Post-LKW gesehen draußen, also einen richtigen Post-LKW, sonst kommen die häufig mit irgendwie Subunternehmern wahrscheinlich, auch richtiger Post-LKW, und der fuhr mit einer etwas zu hohen Geschwindigkeit dafür, dass er vor der Tür stehen bleibt, vorbei. Und es gibt vor unserer Tür 2 Behindertenparkplätze, also man kann da, und die Straße ist sehr breit, man kann da theoretisch auch ganz gut stehen bleiben, zumindest für die kurze Zeit, die das irgendwie braucht. So haben das zumindest alle anderen vorgemacht und dann fuhr der eben weiter. Und ich bin hinterher gelaufen und dann hat er zum Glück irgendwie um die Ecke sozusagen so ein bisschen auf dem Bürgersteig gehalten. Aber du denkst im ersten Moment ja auch, okay, wieso fährst du hier vorbei? Ja, hallo, hier bin ich. Hat dann alles geklappt, die kamen zu zweit, ich musste gar nichts machen, also von daher alles gut, aber trotzdem
das am Ende ist nervig. Am Ende ist es ja alles irgendwie super banal, ja. Also es ist auch alles nicht katastrophal, aber es ist eben lästig. Weil das sind eben, wenn du überlegst, was hast du, 350 Pakete oder so, war das bestimmt.
So ungefähr, ja.
Und ich sag's mal so, ja, das ist jetzt auch nicht günstig, das zu verschicken. Ne? Also es ist schon so ein Bereich an Kosten, die sind nicht ohne. Und da ist so ein bisschen, ne, so eine gewisse Erwartbarkeit, erhoffe ich mir einfach bei solchen Aktionen.
Ja, es ist die Verlässlichkeit, die, dass die nicht da ist. Ne? Und wie gesagt, wenn man anruft und sagt, Corona, wir wissen nicht, wie wir weiterkommen sollen,
ja,
dann redet mit uns. Ne?
Ruf kein an. Problem.
Ich bin genau. Der Letzte, der dann sagt, ja, sorry, aber Sie stehen hier auf der, nee, dann findet man eine Lösung, aber gut.
Und du kannst die Sachen ja auch, also es gibt ja keine richtige Post mehr, ne? Also nur noch ganz selten gibt es irgendwo eine normale Post und du kannst ja nicht 350 Pakete zum Lottoladen bringen, ne?
Nee, also die haben das angeboten. Also,
ja, aber das ist doch
irgendwie. Als meine Mutter dann irgendwann, weil das vorhin hier mit dem Familienbetrieb, da ist schon viel dran, wobei das noch nicht mal unbedingt Betrieb ist, sondern einfach, ich glaube, manchmal ist meine Mutter momentan auch ganz froh, wenn es solche Aktionen gibt, weil das auch so ein bisschen aus dem Alltag von zu Hause rumsitzen raushilft. Aber es ist eben viel Unterstützung, die es in der Familie gibt und die sich inzwischen dann dazu sorgt, dass zumindest der Versandteil ein Familienbetrieb ist.
Nicht von meiner Seite, meine Familie nicht.
Nee, das muss man ein bisschen eine, Lektoren oder so.
Es ist eine gewisse hier, Unausgeglichenheit in der Hinsicht. Das stimmt. Aber fairerweise, dafür hat ja mein Vater den Gong gebaut. Also stimmt, insofern ist auch ein Teil der Neugeborenenfamilie hier involviert, ja.
Genau, so ist das eben. Ja. Genau, ja, als sie die Sachen dahin brachte, so Warenpost, ne? Also zum Beispiel, die können wir eh nicht mitgeben, weil die über Briefpost läuft, aber trotzdem irgendwie dann eingereicht, ist sie dann hin und dann erzählte sie das da, weil wir kennen die Leute da inzwischen sehr gut. Und sagten, ja, die können die doch auch hier vorbeibringen. Und als sie dann sagte, 300 Stück, die hätten die auch nicht in diesen LKW gekriegt, der dies bei denen abholt. Nee, das ist zu klein, zu groß.
Das ist ja auch ein normaler, das ist ja meistens ein normaler DHL-Packwagen, der da kommt.
Das ist schon so ein Abholdienst, wahrscheinlich so, also nicht so wie du, ne? Also schon so ein großer Wagen dann, aber eben so ein kein LKW. Gut, aber wir sollten.
Ich sag mal, das ist alles sehr, also, weil ich kenne es ja aus meinem normalen Arbeitsverhältnis hier, das ist alles eine sehr feintarierte Angelegenheit, ja. Das hat einen Grund, warum da drauf steht, da werden 15 Behälter Größe A und 15 Behälter Größe B abgeholt. Und wenn aus den 15 Behältern A, also diese großen Kisten, dann plötzlich 35 werden, dann geht das nicht. Naja. Also das kann man nicht machen, weil das ist dann da ist sein Auto ja nicht für ausgerichtet.
Nee, ja? Ich meine, man muss ja, es gibt ja sozusagen auch verschiedene, jetzt gehen wir sehr in die Tiefen, aber es gibt ja auch verschiedene Arten der Abholung. Es gibt ja die, wo die jeden Tag vorbeifahren. So, und ich glaube, da fallen wir noch nicht drunter, da sind wir nicht groß genug für. Das ist auch okay. Und wir kommen dann natürlich mit diesen Einzelgeschichten so in diesen eigentlich stehenden Plan. Genau. So. Und das musst du natürlich irgendwie einplanen. Ich stelle mir durchaus vor, dass das furchtbar nervig und anstrengend ist, da auch zu gucken, ne, kann ich die, wie packe ich die jetzt noch dazwischen?
Und die holen ja nicht nur uns ab an dem Tag.
Die LKW sind voll, ne?
Genau.
Und wenn du damit zu viel kommst, hast du, glaube ich, ein Problem. Es klappt meistens, wenn du sagst, der Rollcontainer, die wollen uns ja meistens auch welche mitbringen, obwohl wir sie nicht brauchen, weil die es eben so gewohnt sind. Ne? Die holen einen Rollcontainer ab und bringen einen wieder hin. Aber das kann ich alles verstehen. So, aber trotzdem ist es dann eine Sache von Kommunikation, dass wir hinterher telefonieren müssen. Das ist das, was nervig ist.
Ja. So. Aber an der Stelle auch, es ist, also wenn wir jetzt das große Verlagshaus hätten, es wäre immer noch schlecht, dass die Pakete nicht pünktlich abgeholt werden, aber da könnte es eben dann stehen die eben da und du wärst ohnehin jeden Tag da, weil es ist eben der Arbeitsplatz, ja?
Ja, genau.
Aber so ist es eben richtig blöd, weil du musst alles, wenn du irgendwie was Komplexes arbeiten willst, also irgendwie, weiß nicht, Buchhaltung machen willst oder so, musst du eben alle möglichen Sachen noch mitnehmen und dann da den Arbeitsplatz aufbauen, abends wieder abbauen, um am nächsten Tag den Arbeitsplatz wieder da aufzubauen. Es ist alles sehr lästig, ja. Aber gut, das sind so Feinheiten. Ansonsten muss ich sagen, ich verfolge ja Twitter nur so bedingt, aber ich hatte gesehen, dass mehrere Leute das Ding bekommen haben und auch Fotos gemacht haben und so. Das ist immer eine super Sache. Also, das ist erstens, freut mich das, wenn die Sachen angekommen sind. Zweitens freut mich das, wenn Leute darüber reden, dass die Sachen angekommen sind, damit Leute auch mitbekommen, hey, wir produzieren Sachen. Drittens freut mich noch am meisten, hey, die Vorbestellung war erst vor 3 Monaten, ne, und wir haben es jetzt schon fertig, ne, siehe Ironsworn zum Beispiel. Das sind so Sachen, wo ich sage, hey, das ist doch, unser Alleinstellungsmerkmal, ne, das ist doch ein super Ding hier, dass man die Sachen so schnell bekommt. Und ne, das finde ich eigentlich ganz gut, wenn da irgendwie ein bisschen drüber berichtet wird. Das erfreut mich dann sehr. Ja, und das andere, was mich auch sehr gefreut hat, war, dass Harley Stroh das mitbekommen hat, dass wir das rausgebracht haben. Das ist der Autor von Panik auf dem Purpurplaneten, beziehungsweise Peril on the Purple Planet. Und das ist natürlich auch nochmal eine tolle Sache. Ne? Also genauso wie Joseph Goodman mir irgendwie per Mail geschrieben hat, dass es alles toll aussieht. Das freut mich natürlich immer sehr, dass wir uns vergewissern, dass wir da keinen Quatsch machen.
Und es gab den Wunsch, dass der Hexcrawl also auf Englisch kommt, womöglich. Gab es die Überlegung?
Tatsächlich.
Oh, okay. Auch in dem Tweet. Und so indirekt den Wunsch nach einem Hörbuch davon. Aber ich weiß nicht, ob das nur so ein imaginäres, man hört die Stimme von Moritz, wenn man das Ding liest, dann ob es das Ganze.
Wenn er das möchte, der Moritz, und er gerade hier anwesend ist oder man ihn bei Twitter erwischt und man sagt, hey, möchtest du das als Hörbuch machen? Gerne. Ja, ich lade das gerne dann als gerne so in mehreren Teilen oder so, dann können wir das gerne als Podcast veröffentlichen. Klar. Das ist schon eine gute Sache, ja.
Genau, aber ansonsten ist dieses Feedback immer, ist sozusagen die kleine Belohnung dafür, dass das sozusagen alles, dass man sozusagen diese großen Verpackungsaktionen hat.
Und es waren ja jetzt auch 2 gleichzeitig, ne? Muss man ja auch mal sagen.
Ja.
Also, ne, das Ironsworn war ja relativ viel und gleichzeitig noch der Purpurplanet war auch noch mal viel. Das war auch irgendwie nicht ganz so geplant. Und ich finde es eigentlich ganz, ganz gut, dass wir das irgendwie sehr mit viel Hilfe auch, ne? Also Kevin hat ja sehr viel organisiert in der Hinsicht und hat ja auch maßgeblich dazu beigetragen, dass das Ding irgendwie auch an den Kunden kommt oder an die Kundin kommt. Das finde ich dann schon eine gute Sache, ja.
Ja. Also es gibt jetzt so die Nacharbeiten, die es gibt. Es gibt natürlich so ein paar Leute, bei denen das leider nicht wohlbehalten angekommen ist.
Klar.
Das sind jetzt die Dinge, die wir jetzt, wahrscheinlich heute Nachmittag werde ich ein paar Tickets beantworten.
Und aber das ist auch kein Problem, ne? Also das passiert immer. Das tauschen wir um. Im Gegensatz zu Patricks T-Shirt-Laden.
Ja, ja.
Brauchen wir nicht privat. Und da ist einfach, da greift dann das Widerrufsrecht und fertig, ne?
Naja, also genau. Wir wollen, dass das alles gut klappt. Und die Einzorn-Dateien muss ich noch hochladen. Auch das
findet toll. Oh, okay. Ich dachte, die wären
schon da. Nee, ist noch auf der Liste.
Okay. Sehr gut. Ja, dann, wenn die dann noch online sind, dann müsste auch dann, glaube ich, irgendwie alles Spielbare dann da sein. Ja, das ist nicht schlecht.
Genau.
Ja, hervorragend, sehr gut. Ansonsten, ich habe noch einen Aspekt, den ich gerne noch einmal kurz aufgreifen würde. Wir sind ja schon fast beim Ende unseres Morning Matters für heute. Und zwar experimentieren wir ja gerade ein bisschen mit dem Patreon. Und wir haben jetzt nochmal ein kleines Mini-Experiment gestartet. Ist also wirklich ein sehr kleines Ding. Aber Frank und ich machen ja diese Spielfilmreihe. Und wir gucken uns immer einen Film an und schauen, welchen Film wir dann wie auf Rollenspiel abklopfen können. Und jetzt haben wir eine Umfrage gestartet, wo dann alle Leute, die uns irgendwie 1 Euro bei Patreon reingeschmissen haben oder auch mehr, noch, Patrick schaltet hier Werbung, das ist perfekt. Ich wollte eigentlich, hey Patrick, wusstest du eigentlich, dass wir bei Patreon gerade eine Umfrage haben? Und dann hättest du irgendwas
sagen. Du wolltest das so ganz gekünstelt machen.
Ja. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Matratzenverkauf, ja. Jedenfalls, es sind 3 Filme und Frank und ich konnten uns nicht entscheiden. Heißt also, wir haben die Auswahl zwischen Die Braut des Teufels, Hammer Horror, laut Frank Mega Hammer Horror, ne, mit Christopher Lee und so, also richtig gut. Dann haben wir als nächstes Your Hunter from the Future. Super Trash, aber unterhaltsamer Trash. Und da zieht man dann meistens sehr viel raus. Ich denke, da kann man sehr viel für DCC rausziehen. Und als drittes Captain Kronos Vampirjäger, ebenfalls Hammer Horror. Mit Horst Jansson, wenn ich mich recht entsinne, als Captain Kronos, der unter anderem ist die letzte Phase der Hammer-Filme, also da kann Frank vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen. Und das ist ein Film, der, glaube ich, vor allen Dingen James Reggie irgendwie für Lamentations of the Flame Princess so begeistert hat oder inspiriert hat. Und das ist auch sehr interessant. Und ich habe bisher nur Yor gesehen. Und Captain Kronos habe ich, glaube ich, die erste halbe Stunde gesehen. Und die Braut des Teufels, The Devil Rides Out, heißt der im Original, habe ich noch gar nicht gesehen.
Es ist 14 Leute haben aktuell abgestimmt und das sieht nach einem knappen Rennen aus zwischen
Kronos und Teufels ist die Braut des Teufels ist echt abgeschlagen, obwohl das, glaube ich, handwerklich der beste Film von denen ist, ja.
Ja,
das,
vielleicht darum.
Das sagt auch ein bisschen was über unsere Zuschauer aus.
Vielleicht darum.
Ja, genau. Wir müssen mal mit Frank, müssen wir mal so ein Filmtalk machen, ne? So hier. Wir stellen einfach mal so ein paar Sachen vor. Es ist einfach nur das Zeitfenster des Morning Matters ist allerdings nicht ganz so das Optimum für Frank, wie ich vernommen habe.
Ich habe, muss man mal gucken, ob es das gibt. Es gibt so eine, das habe ich gestern für Brettspiele gefunden, so eine Seite, wo du so eine Toplisten erstellen kannst, in dem der immer zwei gegeneinander antreten lässt und du dann quasi dich für eins der beiden entscheiden musst. Ich weiß nicht, es gab es zumindest auch bei Books. Ich habe es jetzt nicht geguckt, ob es das auch für Movies gibt. Und die Frage ist, wie kriegt man die besten Trash-Movies quasi in eine Liste gepackt? Vielleicht wollt ihr da mal was zu machen. Das wäre natürlich nicht schlecht.
Ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Ich lese hier gerade noch im Chat von Jonas, dass Captain Kronos kein Trash ist. Das ist natürlich richtig. Ich glaube, im Vergleich ist dann die Braut des Teufels der, sagen wir mal, handwerklich seriösere Film. Das muss man, glaube ich, so sehen. Aber was auch immer passiert, ich lasse mich gerne überraschen auf für die Sachen, die es so gibt. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Reihe, weil zum einen guckt man einen guten Film und dann kann man sich anschließend den Podcast anhören und sich noch ein paar Gedanken dazu machen, was man rollenspielerisch daraus ziehen kann. Okay, dann sind wir, glaube ich, soweit fertig.
Genau, ich glaube, die Fragen, die wir hatten wir auch schon beantwortet, ne?
Ich glaube, wir haben alle Fragen beantwortet.
Wenn es um eine gab.
Aber es gab eine Frage, Hammer-Horror hier, damit meinen wir natürlich das britische Filmstudio, die Hammer-Studios, ne, die vor allen Dingen mit den Dracula-Filmen mit Christopher Lee bekannt geworden sind.
Ja, ansonsten würden wir jetzt theoretisch an die Kollegen vom Presseclub weitergeben, aber ich glaube, die sind nicht bei Twitch. Das wäre natürlich immer witzig, wenn wir es raiden würden zu
das wär großartig,
zum Presseclub bei Twitch, aber ich glaube, also bei Facebook kannst du es, glaube ich, sogar gucken.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir den Presseclub bei Facebook angucken möchte. Ich muss ohnehin sagen, dass der Teil des Presseclubs mich am deutlichsten verliert, wo die Zuschauer und Zuschauerinnen anrufen können. Ich habe noch nie verstanden, warum das ein gutes Konzept sein sollte, bei komplexen Problemen Leute zu Wort kommen zu lassen, die einfach nur anrufen oder sich dadurch auszeichnen, dass sie am ehesten oder am schnellsten die Nummer gewählt haben.
Ja, aber das ist Zuschauer
ganz schlechte
Einbindung.
Ganz schlechte Idee.
Das ist Demokratie, Daniel. Hast du was gegen Meinungsfreiheit?
Ich habe was gegen Meinungsfreiheit, ja. Ist meine Meinung dazu. So, jetzt sind wir fertig und gucken uns den Presseclub an. Ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag und ja, wir hören uns wahrscheinlich in der nächsten Woche wieder. Da ist Pfingsten, glaube ich.
Tatsächlich.
Vielleicht dann auch nicht. Kann auch sein, dass wir dann vielleicht ein Feiertagspauschen machen.
Das weiß ich nicht.
Oh, okay.
Schon wieder ein Ticket. Okay.
Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
Jo. Tschüss.